Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Da unten müsste es etwas kälter sein als hier oben. Und ja, ich stehe ja auch im Scheinwerferlicht, Sepp. Und sonst könntet ihr vielleicht das Rauchen aufhören, dann ist noch ein bisschen weniger Feuer im Raum, also dann ist vielleicht auch noch ein bisschen kühler dadurch. Und ich denke gerade, ich müsste mir eigentlich mal wieder angewöhnen, mir eine Mütze mitzunehmen oder wenigstens ein Stirnband oder so, weil mir läuft ja die ganze Zeit der Schweiß in die Augen und ich glaube, das ist blöd. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit hier am Zwinkern bin und keine Bibelstellen mehr vorlesen kann, weil da meine Augen zuschwitzen. Aber falls das doch so ist, macht das ja auch nichts. Ich höre gerade, ich würde alles auswendig können, aber das stimmt nur zum Teil. Ich kann nur das meiste auswendig, nicht alles. Die Bibel hat mehr als 20.000 Verse und ich glaube, ich kann davon nicht mehr als 18.000 auswendig. Und die, über die ich predige, die kann ich noch nicht auswendig, deswegen predige ich ja drüber, dass ich die dann halt beim Predigen dann noch mir besser merken kann. Oder das ist alles bloß eine Memorierungssache. Dann hoffe ich, dass ich bald so in 2 Jahren durch bin und dann werde ich auch aufhören zu predigen und werde mich dann bei Aldi bewerben und dann da Tag ein, Tag aus die Preise auswendig lernen, damit einfach mein Gehirn irgendwie beschäftigt ist, weil das ist total wichtig für mich, irgendwie, dass da nicht irgendwie Leerlaufzeiten einkommen, denn das würde total schrecklich sein. Ja, macht doch bitte noch einen Platz frei für den Mö, der sucht da irgendwie, ach nee, er sucht ein Kissen, okay, das geht auch. Genau, Mö, da ist noch ein Platz, da in der Pfütze. Aber keine Sorge, das ist nur Schweiß, das macht nichts. Ich würde auch gerne nochmal beten vorher. Lass uns doch nochmal eben einen Moment hier zur Ruhe kommen, Augen zumachen und uns doch mal kurz auf den Herrn einlassen. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir dafür, dass es wahr ist. Gott, und ich bete, dass das passiert, was du sagst in Johannes 8, Vers 31, dass die Wahrheit uns frei macht, wenn wir die Wahrheit erkennen. Und ich bitte dich, dass wir heute Abend die Wahrheit erkennen, wieder ein Stück mehr. Gott, ich bitte dich, dass du es in unsere Herzen verankerst. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren aufmachst, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns mit deinem Wort prägst, Herr. Halleluja, Jesus, das ist echt wichtig und ich bitte dich, dass das passiert. In Jesu Namen. Amen. Wer errät die erste Bibelstelle? Oder wer war letztes Mal da? Okay, vergesst das. Also nochmal von vorne. Also ich bin Storch und ich predige heute zum ersten Mal hier und freue mich, dass ihr alle da seid. Also Jakobus 4, Verse 6 bis 7. Ich habe letztes Mal schon angefangen, darüber zu predigen und ich mache heute weiter. Ich hatte gesagt, es wird eine zweiteilige Predigtreihe und es wird eine zweiteilige Predigtreihe. Wir werden heute damit durchkommen. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und das Thema letztes Mal, wie auch dieses Mal, ist, widersteht dem Teufel, wie das eigentlich geht, wie können wir dem Teufel widerstehen, wie können wir gegen ihn arbeiten und wie können wir das Feld behalten, wenn er gegen uns kämpft. Und dass er gegen uns kämpft, ist total klar. Also da muss man bloß das Neue Testament mal lesen. Jesu Dienst war die ganze Zeit davon geprägt, dass Auseinandersetzungen da waren mit dem Teufel, dass Dämonen ausgefahren sind, dass Leute ihn angegriffen haben und so weiter. Und Jesus hat sich die ganze Zeit durchsetzen müssen und genauso ist das auch bei uns. Und wir haben letztes Mal hauptsächlich gesprochen über einen Vers aus dem Kolosserbrief, nämlich Leute, lasst mich nicht hängen. Einer weiß es noch, oder? Okay, es war Kolosser 2, Vers 15, wo steht, du warst überhaupt nicht da. Es war Kolosser 2, Vers 15, wo steht, dass Jesus gewonnen hat über den Teufel, dass er den Teufel zur Schau gestellt hat in einem Triumphzug, dass der Teufel wirklich besiegt ist und dass wir als Christen keine Angst haben müssen vor irgendeinem übernatürlichen, übermächtigen Wesen, das uns hinterrücks fertig machen könnte, weil Jesus wirklich gewonnen hat. Und das war eigentlich so das Hauptthema beim letzten Mal, dass Gott wollte, dass wir Angst verlieren, dass wir keine Angst davor haben, uns mit dem Teufel auseinanderzusetzen, dass wir keine Angst vor Dämonen haben, keine Angst im Dunkeln haben und was weiß ich was nicht alles, sondern dass wir wissen, dass wir in Jesus über diese ganzen Sachen gewonnen haben und dass wir stärker sind als das, weil größer der ist, der in uns ist, nämlich Jesus Christus, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und trotzdem ist da immer noch eine Bedrohung. Der Teufel hat immer noch eine gewisse Macht. Und zwar hat er die Macht der Verführung. Und er ist jemand, der ganz gut schwätzen kann und der uns Gedanken eingeben kann und der uns zu den übelsten Sachen verführen kann. Der Jahrtausende Erfahrung damit hat, Menschen zu verführen. Und es ist keine kleine Gefahr, die das darstellt, sondern es ist wirklich eine Macht, die davon ausgeht. Und das ist eigentlich der zweite Punkt gewesen beim letzten Mal, dass dieser Kampf, in dem wir stehen, dass er in unserem Kopf stattfindet, dass es ein Kampf ist um unsere Gedanken, dass wir immer wieder darum kämpfen müssen, heilig zu sein, mit Jesus weiterzuleben, uns geistlich weiterzuentwickeln, uns nicht unterkriegen zu lassen und nicht irgendwie diese ganzen Scheißgedanken zu glauben, die immer und immer wieder kommen. Und wir haben gesagt, dass Gott irgendwie einem jeden Menschen ein Werkzeug gegeben hat, um gegen falsche Gedanken zu kämpfen, nämlich den Willen. Dass wir alle den Willen haben, uns dafür zu entscheiden, was wir glauben oder was wir im Leben machen wollen und dass wir diesen Willen einsetzen können. Naja, und das Problem ist halt, das wird wahrscheinlich jedem schon aufgefallen sein, dass es Leute gibt, die haben einen total starken Willen. Und das sind Menschen, die sind total unbeugsam und mit denen will man nicht diskutieren, weil man nachher sowieso Unrecht hat. Und die können irgendwie mit ihrem Willen scheinbar alles erreichen. Die gewöhnen sich mal eben so das Rauchen ab oder was weiß ich was. Und es gibt andere Menschen, und das sind leider die meisten, bei denen ist das überhaupt nicht so. Die sind total willensschwach. Die nehmen sich irgendwas vor und ziehen das dann doch nicht durch und haben wirklich Probleme damit, ihre Gedanken unter Kontrolle zu halten. So dass wir gesagt haben, dass es nicht sein kann, dass das irgendwie alles ist und dass der Wille allein nicht reicht, um gedanklich rein und sauber zu bleiben. Und ich weiß natürlich nicht, wie das euch geht. Ich habe heute noch mal wieder drüber nachgedacht, wie denn so mein Wille aussieht. Und habe festgestellt, also, dass es besser wird. Immerhin schon mal das. Der Herr arbeitet bei mir und mittlerweile erkenne ich schon mal, dass ich einen Willen habe und kann mich auch manchmal durchsetzen. Früher war das echt total anders. Da ist mir das sehr schwer gefallen, irgendwo Sachen wirklich durchzuziehen. Ich habe mir immer Sachen vorgenommen und habe das dann doch irgendwie wieder anders gemacht und war eigentlich irgendwie ein sehr willensschwacher Typ, aber ich merke irgendwie, dass Jesus mich verändert und dass wirklich Kraft da reinkommt und dass mein Wille immer stärker wird. Und ich glaube, dass es etwas ist, irgendwie, was Gott irgendwie bei uns machen möchte, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass er diesen Willen aufbaut. Aber trotzdem glaube ich irgendwie, dass es nicht reicht, im Kampf gegen den Teufel und im Kampf gegen schlechte Gedanken, gegen zwanghafte Gedanken, gegen Versuchungen und Einflüsterungen, einfach sich menschlich dagegen zu stellen, sondern dass da mehr sein muss. Und Jakobus sagt das deutlich hier in seinem 7. Vers und er sagt, das Erste, was wichtig ist, ist, unterwerft euch Gott. Und das heißt mir, dass wir Gott unser Leben geben, dass wir bereit sind, unser Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen und bereit sind, an so einen Punkt zu kommen, wo wir sagen, hey, ich will nicht mehr das selber leben, ich will nicht mehr irgendwie alleine hier durchgehen, sondern Gott, komm in mein Leben, nimm mein Leben und bitte dich, dass du mir hilfst und dass du mich weiterhin leitest. Und das ist eine Sache, die total freiwillig ist. So, ich mag das nicht so genau, wie meine Schlachterbibel das übersetzt mit dem unterwerft euch, weil unterwerfen, das klingt irgendwie immer so militant. Ich finde, unterwerfen ist immer, also es klingt so, als ob ein Starker kommt und dann irgendwie einem Schwachen den Schwitzkasten nimmt und den Arm auf den Rücken dreht und sagt, jetzt mach mal dieses und jenes. Und das ist überhaupt nicht irgendwie das, was Jakobus damit meint, sondern das, was Jakobus sagt, ist, wir müssen das selber machen. Es ist mehr irgendwie so eine Art von Unterordnen und manche Bibelübersetzungen sagen auch Unterordnen, dass wir uns als Menschen Gott unterordnen können. Und es ist nichts, was man machen muss, sondern es ist etwas total Freiwilliges. Es ist etwas, wo jeder Mensch die Wahl hat. Er kann es annehmen, er kann sagen, ich will mit Gott leben oder ich will ohne Gott leben. Und ich denke einfach irgendwie, dass wenn wir diese Stimmen in unserem Kopf zum Schweigen bringen wollen und wenn wir ein entspanntes Leben haben wollen, ohne irgendwie immer Gedanken, die uns ins Chaos führen, dann wird die erste Grundlage sein, dass wir Gott kennenlernen und dass wir uns an dem ausrichten, was Gott eigentlich von uns will. Und ich denke, dass das auch irgendwie ein Grund dafür ist. So, es gibt ja diese Frage, die eigentlich immer wieder gestellt wird. So, ja, wenn es doch irgendwie diesen Gott gibt und wenn der allmächtig ist und wenn der dann auch noch gut ist und die Menschen lieb hat, warum kann das denn dann sein, irgendwie, dass so viele Sachen in der Welt scheiße laufen? Und warum ist Gott nicht irgendwie da, um einen Mord zu verhindern? Oder warum ist Gott nicht irgendwie da, um irgendwelche Attentate zu verhindern? Oder warum verhindert Gott nicht irgendwelche Kriege? Und ich glaube, dass einer der Gründe dafür, ich habe sicherlich auch selber noch nicht alle Gründe rausgekriegt, aber ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass wir uns freiwillig Gott unterordnen und dass Gott uns nicht zwingen wird. Und das ist eine Wahrheit, die sicherlich manche Leute ärgert und wo ich mir auch manchmal denke, Mensch Gott, ey, das könntest du anders machen, du könntest mal deine Muskeln spielen lassen, du könntest mal ein bisschen Allmacht zeigen. Aber Gott hat sich wirklich eingeschränkt in seiner Allmacht und hat gesagt, hey, ich akzeptiere den Willen der Menschen, ich werde sie nicht zu irgendetwas zwingen, sondern die Menschen müssen sich ihm selber freiwillig unterordnen. Und es ist ganz sicher so, wie dass da keiner von diesen Leuten, die andere Menschen umbringen oder verprügeln oder was weiß ich was, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert sind oder dass das irgendwas gewesen ist, was Gott ihnen gesagt hat, sondern dass das aus einer anderen Richtung gekommen ist, aber dass Gott sie nicht aufhalten wird, es sei denn, dass sie sich freiwillig unterordnen. Und deswegen ist es auch so wichtig, irgendwie, dass wir das Wort Gottes predigen und dass wir Mut haben, es unseren Arbeitskollegen zu sagen und Mut haben, es unseren Familien weiter zu sagen, weil wir uns freiwillig unterordnen. Und ich glaube, wenn alle Menschen das machen würden oder alle Menschen Christen werden würden, dann gäbe es ganz schön vieles von dem, was in der Welt scheiße läuft, würde es einfach nicht mehr geben. Und das ist das Erste, irgendwie, wenn wir wirklich klarkommen wollen im Leben, dass wir Hilfe brauchen, dass es uns klar werden muss, ich mit meinem Willen schaffe das nicht, ich kann mein Leben nicht ändern, ich kann die Gedanken in meinem Kopf nicht unter Kontrolle bringen und ich brauche wirklich Hilfe dabei. Und die beste Hilfe ist sicherlich, dass der Heilige Geist in uns ist und das ist die Plattform, von der aus wir dann weiterarbeiten können, dass Gottes Kraft in uns drin ist. Und trotzdem ist es sicherlich so, dass selbst wenn wir Christen geworden sind, dass dann nicht gleich alles sofort einfach ist. Sonst würde Jakobus das nicht sagen, widersteht dem Teufel, sondern es ist ganz klar, dass selbst wenn wir mit Jesus am Start sind, dass immer noch irgendwie Gedanken da sind, dass immer noch Anfechtungen da sind, dass immer noch Versuchungen da sind und dass wir etwas dagegen machen müssen. Und es ist leider so, dass Gott uns das nicht abnehmen wird. Ich hatte das früher eigentlich immer so ein bisschen gehofft, weil so gerade in der Anfangszeit, als ich mit Jesus unterwegs war, hatte ich total viel Angst, vor allem was dämonisch ist und übernatürlich. Und ich hatte immer gehofft, dass Gott irgendwann mal Schnips machen wird und ich habe überhaupt keinen Stress mehr damit. Keine Sünde, keine Anfechtung, nur noch Heiliger Geist, keine Angst vor irgendetwas, sondern einfach nur diese totale Freiheit. Und ich habe Gott das auch immer wieder gesagt, so Herr, mach doch was dagegen, wie bricht doch die Macht hier und mach doch hier was und mach doch da was. Und es ist nichts passiert. Und irgendwann habe ich es dann verstanden, dass Gott seinen Teil schon gemacht hat. Dass Jesus ja den Teufel schon entmachtet hat, Kolosser 2, Vers 15, dass Jesus ja schon eingegriffen hat und dass es jetzt an uns ist, die Sache zu Ende zu bringen und dass Jakobus nicht irgendwie sagt, hallo Gott, widersteh mal dem Teufel, sondern dass Jakobus sagt, hey Freunde, Christen, ihr müsst dem Teufel widerstehen, Gott hat seinen Teil schon gemacht und jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr das machen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir als Christen ganz, ganz oft falsch verstanden haben. Dass wir ganz oft, wenn wir das gerne irgendwie abgeben würden, dass wir oft, wenn wir darauf warten, dass Jesus etwas macht und dass es eigentlich aber unser Job ist, dass wir Widerstand leisten müssen. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, meine Güte, natürlich habe ich komische Gedanken in meinem Kopf. Und ich habe immer wieder irgendwie so Gedanken, dass ich gerne irgendwie mal einen, der mich da geschnitten hat, dass ich dem da mal hinten reinfahren würde. Und ich habe immer so Gedanken, dass ich irgendwie da meinem Kollegen auf der Arbeit irgendwie gerne mal so richtig heftig mit der Nase auf die Tischplatte knallen würde. Und ich habe irgendwie jede Menge Gedanken, irgendwie, dass ich gerne auch mal irgendwie mit dem Schrotgewehr irgendwie bei meinem Feinden natürlich, nicht bei meinen Freunden. Genau, das ist so die Endstufe. Ich würde gerne mal mit der Kettensäge bei meinen Freunden vorbeigehen. Und diese ganzen Gedanken, ich habe das natürlich, aber da kann man doch gar nichts gegen machen. Es gibt doch sogar ein Lied, das heißt, die Gedanken sind frei und man kann sie nicht fangen und ein Jäger kann sie nicht erschießen und ich kann den ganzen Text leider nicht mehr. Und man kann doch da nichts gegen machen, die Gedanken sind doch einfach da. Und ich möchte mal sagen, das ist totaler Blödsinn. Man kann etwas gegen seine Gedanken machen und Jakobus sagt, wir sollen etwas gegen unsere Gedanken machen. Martin Luther hatte mal einen schönen Vergleich dazu und hat gesagt, hey, du kannst die Krähen nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst sie sehr wohl davon abhalten, ein Nest auf deinem Kopf zu bauen. Und ich glaube, das stimmt. Ich kann nichts dazu, wie das Gedanken in meinem Kopf sind, aber ich kann sie annehmen oder ich kann sie nicht annehmen. Und es ist nicht so, dass ich davon abhängig bin und dass ich irgendwie Sklave dessen bin, dass jeder Gedanke, der jetzt irgendwie gerade in meinen Kopf reinkommt, dass ich den zu Ende denken muss und analysieren muss und am besten irgendwie nachher noch einen Plan schmieden muss, wie ich diesen Gedanken jetzt ausführen kann, sondern ich kann mir das selber überlegen. Ich kann selber entscheiden, mit welchen Gedanken ich mich weiter beschäftigen möchte und mit welchen nicht. Und es ist bei mir sicherlich so wie bei jedem anderen von euch auch irgendwie, dass da richtig schräge Gedanken manchmal reinkommen, die euch weiß, dass sie total antigöttlich sind und dass sie mich völlig ins Chaos führen würden, wenn ich da jetzt weitermachen würde. Aber ich muss sie nicht annehmen. Und das, was wir wirklich machen können, ist, wenn solche Gedanken kommen, schicken wir sie einfach zurück, Poststempel da drauf, Annahme verweigert, zurück an Absender und weg damit. Und ich möchte einfach mal behaupten, dass wir es wirklich unter Kontrolle haben, welchen Gedanken wir annehmen und welchen nicht. Und jetzt fragst du dich vielleicht so, ja, wie soll das gehen? Und ich glaube, dass es so ist, dass ein Gedanke anfängt, unser eigener zu werden, wo wir sagen, damit möchte ich mich jetzt weiter beschäftigen. Und wenn das erstmal irgendwie in meinen Kopf reinkommt und ich anfange, mich damit zu beschäftigen, dann wird es größer. Dann ist das wie so ein Baum, den ich anfange zu gießen und der wird immer größer und der wird immer größer. Und die nächste Stufe ist dann, dass ich anfange, darüber zu reden und sage, anderen Leuten erzähle, was ich irgendwie für Vorstellungen in meinem Kopf habe und dass ich vielleicht auch gerne irgendwann mal was richtig Böses machen würde. Und spätestens dann ist das wirklich mein Gedanke. Aber nicht jeder Gedanke, der mal eben durch meinen Kopf geht, wird mein Gedanke, sondern ich kann entscheiden, ob es mein Gedanke wird oder ob es nicht mein Gedanke wird. Und ich glaube, dass es von der Bibel her eigentlich die ganze Zeit so ist, und wie, dass man Gedanken immer so annimmt, dass man erst sich damit auseinandersetzt und dass man dann anfängt, darüber zu reden. Das ist sogar bei der Errettung so. Römer 10 sagt das, wer in seinem Herzen glaubt und wer mit seinem Munde bekennt, der wird errettet werden. Und genauso ist das auch da, wie wer in seinem Herzen anfängt, sich mit Schrott zu beschäftigen und mit seinem Munde das irgendwie noch weiter sagt, der wird irgendwann etwas davon ernten. Aber es ist so, dass wir das unter Kontrolle haben. Und deswegen sagt Jakobus, Leute, passt auf damit, widersteht dem Ganzen, leistet richtig heftig Widerstand dagegen. Und das ist ein zutiefst militärisches Wort, das er das benutzt. Das ist ein Wort, das es eigentlich nur im Krieg gibt. Das ist ein Wort, das bedeutet, irgendwie mit der Axt in der Hand irgendwie vor seinem Haus zu stehen und zu sagen, okay, jeder, der hier rein will, muss einen hohen Preis bezahlen. Oder da, dass man seinen Grund behält und sagt irgendwie, ich werde eher kämpfend sterben, als irgendjemanden hier reinzulassen. Und ich werde alles tun, dass hier keiner reinkommt. Und ich werde kämpfen, solange Gott mir Kraft gibt. Und ich werde kämpfen, solange ich noch irgendeine Waffe habe. Und ich werde das wirklich durchziehen. Und ich glaube, das ist auch wieder irgendwie so ein Gedanke, den kaum ein Christ heutzutage hat. Und wo die meisten Leute sagen, ja Moment, das hat doch was mit Zorn zu tun. Das klingt ja richtig aggressiv, was du da predigst. Und das ist doch gar nicht das, was Gott von uns will. Gott sagt doch, wir sollen immer sanftmütig sein. Gott sagt doch, wir sollen immer demütig sein. Gott sagt doch, wir sollen irgendwie immer entspannt mit allen Leuten umgehen und Frieden haben und Jesuslatschen tragen. Und ich sage, nein. Und auch ja. Gott will, dass wir ordentlich und demütig und sanftmütig und liebevoll mit Menschen umgehen. Aber ich glaube, das Wort Gottes sagt uns, dass wir eine Scheißwut irgendwie auf das entwickeln sollen, was der Teufel in unserem Leben machen will. Und ich glaube, dass es an diesem Punkt wirklich dran ist, aggressiv zu werden und zornig zu werden und zu sagen, nein, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ich lasse mir nicht gefallen, irgendwie, dass in meinem Kopf ein totales Chaos ist, sondern ich stelle mich dagegen und ich werde dagegen kämpfen und ich werde dem widerstehen. Und ich glaube, dass das wirklich eine göttliche Form der Aggression ist und dass das eine göttliche Wut ist und dass Gott das in uns reinlegen möchte und dass eigentlich Jesus gar nicht will, dass wir so passiv damit umgehen, sondern dass wir wirklich anfangen, dagegen zu kämpfen. Und die Erfahrung, die ich einfach manchmal mache, ist, dass Christen sagen so, ja, ich finde das total bestürzend, was ich so für Gedanken habe. Und dass da immer wieder irgendwie das kommt und dass ich immer wieder irgendwie dann denke, dass ich so voll der Loser bin und gar nichts wert bin. Oder im Gegenteil irgendwie, dass ich immer denke, dass ich der Größte bin und alle anderen sind alles bloß irgendwie Penner. oder dass ich irgendwas, was klauen muss, oder dass ich mir irgendwie fiese Filme angucken muss, und ich finde das scheiße, dass ich diese Gedanken habe, und ich würde so gerne was dagegen machen, und manchmal bete ich dann auch dagegen, und dann klingt das immer wie, als ob die Leute dann sagen würden so, ja, sehr geehrter Herr Teufel, würden Sie bitte irgendwie aus meinem Leben gehen und würden Sie bitte aufhören, mir so komische Sachen zu erzählen. Amen. Und dann macht er das nicht. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass er das nicht macht, weil Jakobus nicht sagt, wie bittet diese Gedanken, sondern Jakobus sagt, widersteht denen, kämpft dagegen, werdet wütend darauf, lasst nicht zu, dass etwas in euer Leben eindringt, lasst nicht zu irgendwie, dass sich etwas in euren Kopf festnistet und festbeißt, sondern kämpft wirklich dagegen. Und der Teufel, von dem Jakobus da redet, das ist im Griechischen, heißt das Diabolos. Und ein Diabolos ist, wenn man das ganz wörtlich übersetzt, ist das einer, der durcheinander würfelt, der Durcheinanderwürfler. Das heißt, das ist der, der alles nimmt, was Jesus in deinem Leben aufbaut und in Ordnung bringt, und alles, was er gemacht hat, wieder umwirft. Bis du nachher bloß noch irgendwie so einen Haufen da hast. Und Jakobus sagt, dem müssen wir wirklich widerstehen. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen wie früher im Kindergarten. Ich glaube, ihr wart ja wahrscheinlich alle im Kindergarten. Da hat es immer irgendwie die lieben Kinder gegeben, die da gesessen haben und mit Bauklötzen riesige Ritterburgen aufgebaut haben. Und wenn sie dann irgendwie nach 3 Stunden gerade fertig waren, kommt dann irgendwie der Klassenspacko vorbei und tritt alles wieder kaputt. Ey, und genau das ist ein Durcheinanderwürfler. Das ist jemand irgendwie, der eine fertige Burg nimmt und alles wieder kaputt nimmt, und dann kannst du wieder von vorne anfangen und musst zwischendurch noch ein bisschen heulen und Seelsorge machen und dich dann wieder zusammenraffen und wieder neu anfangen und es aufbauen. Und genau dem sollen wir widerstehen. Wir sollen dem widerstehen, dass unser Leben wieder durcheinander gewürfelt wird, dass das, irgendwie, was Jesus aufgebaut hat, wieder kaputt geht. Und Jesus sagt selber in Johannes 10, Vers 10, dass der Teufel nur gekommen ist, um zu stehlen und zu schlachten und kaputt zu machen und zu rauben und zu morden und fiese Sachen zu machen. Und ich glaube, es ist gut und es ist richtig, Zorn dagegen zu entwickeln und eine militante Haltung zu bekommen und zu sagen, hey, bis hierhin und kein Stück weiter. Ab jetzt werde ich wirklich kämpfen. Ab jetzt werde ich meine Freiheit verteidigen und ich werde alles dafür geben, dass es nicht wieder durcheinander gewürfelt wird. Und es gibt eine schöne Geschichte dazu, wie Jesus reagiert hat, als er mal versucht worden ist. Ist genau das passiert. Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo ihn der Teufel versuchen sollte. 40 Tage und 40 Nächte aß er nichts. Also Jesus, nicht der Teufel. Und der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel zu ihm und forderte ihn heraus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Jesus antwortete, nö, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. Da nahm der Teufel ihn mit nach Jerusalem und stellte ihn an den Rand der Tempelmauer. Spring hinunter, forderte er Jesus auf. Hey, du bist doch Gottes Sohn. Und es steht geschrieben, Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst nicht einmal an einen Stein stoßen. Jesus entgegnete ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, du Penner, hau endlich ab, sieh zu, dass du Land gewinnst, jetzt ist wirklich Schluss, hau ab, verzieh dich, denn es steht geschrieben, bete Gott allein deinen Herrn an und gehorche ihm. Da gab der Teufel auf und verließ ihn, und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Ey, und man stellt sich das oft so vor, irgendwie, ne? Dass Jesus da auf einer Düne sitzt und dann kommt der Teufel in sichtbarer Gestalt und sie unterhalten sich und es ist alles ganz easy. Und das ist garantiert nicht so gewesen, sondern es ist garantiert so gewesen, dass Jesus in der Wüste war, dass er gefastet hat, dass er Hunger hatte, dass es ihm schlecht ging. Und dann auf einmal kommen da diese Gedanken in seinen Kopf und auf einmal kommen da diese Anfechtungen. Mensch, da ist ein Stein. den könnte ich doch wirklich mal eben irgendwie Kraft meiner Kraft als Sohn Gottes in ein Brot verwandeln und könnte das essen. Oder vielleicht noch besser in einen Döner und könnte den dann essen. Und dann aber, nein, ich mach das nicht. Denn es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem lebendigen Wort, was von Gott kommt. Und das, was Jesus gemacht hat, ist Widerstand leisten. Er hat diesen Gedanken gar nicht erst angenommen. Es war gar nicht so, dass der Gedanke dann kam und Jesus sagte, ja Mensch, ja stimmt, hast du eigentlich recht. Ja, könnte ich eigentlich wirklich mal machen. Irgendwie hier so einen Stein, irgendwie da irgendwie ein lecker Meerkornbrot draus machen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, eigentlich irgendwie das zu machen. Und stellt sich dann erstmal wie alle Brotsorten vor, die er überhaupt jemals in seinem Leben gegessen hat. Und stellt sich dann erstmal vor, wie toll das war, irgendwie das letzte Mal, irgendwie so ein schöner Pumpernickel mit ein bisschen Käse drauf. Und lässt diesen Gedanken richtig groß werden in sich. Und dann so im letzten Moment, irgendwie als er schon irgendwie den Finger an dem Stein hatte, dann eben noch zurückgezuckt und nein, das mache ich doch lieber nicht. Hey, und ganz ehrlich, so ist das bei den meisten von uns. Wir kriegen einen Gedanken rein und denken erstmal ganz lange darüber nach und stellen uns das vor und malen es uns in den buntesten Farben aus, wie schön das doch wäre, jetzt mal so richtig zu sündigen. Und wie schön das doch mal wäre, jetzt so richtig seinem Hass und seinem Zorn freien Lauf zu geben. Oder wie schön das wäre, jetzt dieses zu machen oder jenes zu machen. Und dann so im letzten Moment, bevor man richtig anfängt, Mist zu bauen, im letzten Moment kommt das dann so, ach nee, da ist Gott ja gegen, das lasse ich doch lieber sein. Und es ist schwer, so zu leben. Und Jesus hat es nicht gemacht, sondern Jesus hat sofort darauf reagiert und gesagt, nein, das werde ich nicht machen, denn es steht geschrieben, ich soll das nicht machen. Und ich glaube, das, was Jesus da eingesetzt hat gegen den Teufel, das ist die mächtigste Waffe, die wir als wiedergeborene Christen haben. Der Teufel erzählt nur Lügen, die ganze Zeit. Alles, was er sagt, ist totaler Unsinn. Und Jesus hat die Wahrheit Gottes dagegen gesetzt. Und Jesus war jemand, der seine Bibel kannte oder vielmehr sein Altes Testament kannte. Den Rest, den war ja noch nicht geschrieben. Aber er wusste genau irgendwie, was Gott will. Er wusste genau irgendwie, wie Gott drauf ist. Er wusste genau, was sein Vater von ihm wollte und kannte Gottes Wort. Und das hat er dagegen gesetzt. Und wenn der Teufel gekommen ist, hat er es ihm jedes Mal gesagt, aber abermals steht geschrieben, das ist die Wahrheit und ich werde das nicht machen. Und das ist die Einstellung, die wir kriegen sollen. Und am Ende, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, da war so eine gewisse Steigerung drin. Ich habe den letzten Mal jetzt so ein klein bisschen interpretiert vorgelesen und zwei Wörter eingefügt, die nicht da drin waren. Aber irgendwie selbst, wenn du es in der Bibel liest, das wird heftiger. Am Anfang sagt Jesus bloß eine Bibelstelle und das letzte Mal fing es dann wirklich an mit weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben. Und er ist sauer drauf geworden, er ist wütend geworden und dann heißt es, dass der Teufel sich von ihm zurückgezogen hat und dass das passiert ist, was Jakobus sagt, dass der Teufel flieht. Also das, was du machen kannst, wenn du irgendwelche Gedanken hast, von denen du weißt, irgendwie die werden dein Leben durcheinander würfeln, ist, denk nicht groß darüber nach, stell es dir nicht vor, mal es dir nicht aus, überleg nicht irgendwie, wie es sein wird, wenn du das machst, sondern geh sofort dagegen vor und sag in Jesu Namen, ich werde das nicht machen und benutz das Wort. Es gibt keine Waffe, die mächtiger ist irgendwie gegen die Lügen des Teufels als das Wort Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen wissen, was da drin steht, dass wir als Christen Bibelverse auswendig können. Und leider stimmt es nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich kann keine 18.000 Bibelverse auswendig. Ich weiß, vielleicht kann ich 120 auswendig oder so. Und ich würde gerne 18.000 auswendig können, weil ich es nämlich wirklich merke, wie dass der Teufel nicht darauf klarkommt. Und ich habe irgendwie mein schönes kleines schwarzes Notizbüchlein und da stehen immer Verse drauf, so quasi für jede Situation. Und immer wenn der Teufel mit irgendetwas ankommt, ich weiß wenigstens, wo ich nachgucken kann, dass ich ihm da was entgegenhalten kann und sagen kann, nein, und wie das Wort Gottes sagt etwas ganz anderes und in Jesu Namen, ich werde das nicht machen. Und das ist die Möglichkeit, wirklich frei zu werden von diesen Gedanken. Und das ist die Möglichkeit, wirklich dem Teufel zu widerstehen, sodass er am Ende von uns flieht. Und wir merken, ja, es ist viel einfacher plötzlich, Gottes Gerechtigkeit zu tun. Es ist viel einfacher, den Weg Gottes zu gehen, weil dieser Kampf in unseren Gedanken gewonnen wird. Hey, und wenn das nächste Mal irgendwie der Teufel kommt und dir einreden will, dass du wertlos bist, dann denk nicht groß darüber nach, dann denk nicht groß irgendwie an die Erfahrungen der letzten 20 Jahre, sondern sag einfach, nein, in Jesu Namen, das stimmt nicht, ich bin erkauft durch das kostbare Blut Jesu, wie es im Petrusbrief heißt, und ich bin etwas wert in Gottes Augen. Oder wenn das nächste Mal irgendwie so ein Gedanke kommt, dass du irgendwie sowieso der Größte bist und der absolute Held irgendwie, dann denk nicht erst irgendwie darüber nach, wie das sein wird, wenn du auf dem großen goldenen Thron sitzt und alle Leute dich anbeten und machen das, was du willst, sondern setz da gleich etwas gegen. Und wir nehmen vielleicht eine Stelle aus dem Epheserbrief, wo es heißt, ordnet euch einander unter. Und wo es dann irgendwie auch noch weiter heißt, irgendwie, dass Demut angesagt ist irgendwie im Umgang miteinander und halt das wirklich dagegen und orientiere dich an dem, was Gottes Wort sagt und lass das irgendwie, was die Bibel über dich sagt, lass das irgendwie, was die Wahrheit Gottes ist, in deinem Leben regieren und glaub nicht das, was dir irgendjemand einreden will. Amen. Ja. Ja, sollen wir noch beten? Ihr redet nicht mehr mit mir. Achso, es hat euch jetzt nicht irritiert, dass ich auf Socken gepredigt habe, oder? Okay, Jesus, ich bitte dich, dass du uns einen Zorn gibst. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht mehr irgendwie mit den Sachen leben können und gut mit den Sachen leben können, die in unserem Leben scheiße sind. Gott, ich bitte dich, dass jeder, der hier zwanghafte Gedanken hat, einen richtigen Zorn da drauf kriegt und sich dagegen stellt und dagegen wehrt und die Wahrheit deines Wortes gegen diese Gedanken hält. Und Gott, ich bitte dich, dass du mit allen, die das, denen das komisch vorkommt, irgendwie, dass Christen nicht immer bloß wie so hippiemäßig am Start sind, sondern auch wirklich mal sauer sein können, dass du mit denen redest und dass du es ihnen zeigst, irgendwie, dass es wirklich so ist, irgendwie, dass Widerstand etwas Militantes ist. Gott, und ich bitte dich, dass wir nicht eine Gemeinde von Leuten sind, die einfach Opfermentalität haben und wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden, Jesus, sondern dass wir Menschen sind, die Widerstand leisten und die zornig irgendwie dagegen angehen und die in ihrem eigenen Leben irgendwie einen Standpunkt beziehen und später auch in der Welt irgendwie einen festen Stand beziehen können. Gott, ich bitte dich, dass wir Leute sind, die immer die Wahrheit Gottes und wir gegen die Lügen halten können und dass wir es erleben, dass wir selber frei werden und dass andere Leute frei werden. Jesus, ich danke dir, dass die Wahrheit uns frei macht und ich bitte dich, dass wir das immer mehr erkennen. In Jesu Namen. Amen. Okay.